Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future.
Wer auch immer Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das sagt nicht Mark Zuckerberg, Konzernchef von Facebook. Nein, das sagt ein Fake Mark Zuckerberg. Es ist der neueste Trend, Deepfake-Videos. Dabei werden zum Beispiel mit Hilfe künstlicher Intelligenz einem Prominenten Worte in den Mund gelegt, die er nie gesagt hat. Doch wie lassen sich überhaupt Fake News von echten Informationen unterscheiden? Woher rührt die Bereitschaft, Fake News und Verschwörungstheorien zu glauben? Und was können Intellektuelle dazu beitragen, die Glaubwürdigkeitskrise evidenzbasierter Daten und wissenschaftlicher Standards zu überwinden? Um solche Fragen ging es am Wochenende bei einer Tagung im Einstein-Forum Potsdam. Andreas Beckmann war dabei.
Die Mondlandung war nur vorgetäuscht. Die Anschläge auf die Twin Towers in New York wurden von den USA selbst inszeniert. Und für den Mord an John F. Kennedy ist mal die CIA und mal Fidel Castro verantwortlich. Es herrscht kein Mangel an Verschwörungstheorien in der modernen Welt, die sich für aufgeklärt hält. Kein Wunder, meint Michael Butter, Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Aufklärung und die Verbreitung von Verschwörungstheorien gingen historisch Hand in Hand.
Es gibt Verschwörungstheorien eigentlich immer seit dem Ende des 16., dem Beginn des 17. Jahrhunderts, wo die in ihrer modernen Form entstehen, bis in die 1950er Jahre, wo die nämlich völlig akzeptiertes, offizielles Wissen sind, von Eliten, von Experten, von ganz normalen Menschen geglaubt und verbreitet werden und entsprechend großen Einfluss haben auf viele historische Prozesse. In Deutschland das schrecklichste Beispiel der Holocaust, der natürlich ursächlich auf der Idee von der jüdischen Weltverschwörung beruhte und ohne diese Verschwörungstheorie hätte es den Holocaust nicht gegeben.
Das Entsetzen über dieses monströse Verbrechen habe nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Aufschwung kritischer Sozialwissenschaften geführt. Ein neuer Zeitgeist verlangte, alles akribisch zu hinterfragen, um die Gesellschaft gegen Aberglauben zu wappnen. Und weil zuerst in den USA und dann noch in Europa ein Bildungsboom ausbrach, der immer mehr Menschen an Universitäten führte, breitete sich diese Haltung in der Politik wie im Alltagsleben aus.
Das ist ein sehr komplexer Prozess, den man verkürzt beschreiben könnte als das Einsickern von sozialwissenschaftlichem Wissen in das Alltagswissen der Menschen. Und die Effekte sind dann einigermaßen dramatisch. Die kommunistische Verschwörungstheorie, die in den 1950er Jahren im Kongress diskutiert wird, wo Gesetze erlassen werden, um dieser Subversion Einhalt zu bieten, die ist 10 Jahre später nur noch bei der extremen Rechten verbreitet.
Seit den 60er Jahren waren Verschwörungstheorien verpönt. Doch der Siegeszug von kritischem Denken und Überprüfen, von Rationalität und Vernunft, hatte eine unerwartete Nebenwirkung. Bald gab es zu jeder Theorie und zu jedem Gutachten eine Gegenmeinung und ein Gegengutachten. Egal auf welchem Gebiet, ist es daher heute für Laien oft undurchschaubar, welche Seite Recht haben könnte, stellt die israelische Soziologin Eva Ilus fest.
Experts and the language of expertise. Experten
produzieren Unmengen von Daten und immer mehr Fachwissen, das schon allein deshalb kaum noch jemand nachvollziehen kann, weil es eben meist auch in einem Fachjargon präsentiert wird. Wir lesen und hören das, und die meisten Leute suchen ja auch nach guten Argumenten, um sich eine Meinung zu bilden. Aber weil der Strom an Daten, Nachrichten und Meinungen nie abreißt, fühlt sich die Öffentlichkeit irgendwann nur noch überwältigt.
Wenn sie rational kaum mehr entscheiden können, wem sie glauben sollen und wem nicht, wenden sich viele Leute denjenigen zu, mit deren Botschaften sie sich am wohlsten fühlen. Das wiederum erleichtert Apologeten das Geschäft, wenn sie den Leuten nach dem Mund reden. Der gegenwärtige amerikanische Präsident ist für Eva Ilus da nur das auffälligste Beispiel.
What might fire Trump voters is the straightforward challenge.
Was die Wähler Trumps fasziniert, ist seine Direktheit. Er behauptet einfach, die Wahrheit zu kennen und auszusprechen. Und auch wenn ich glaube, dass selbst den meisten seiner Anhänger klar ist, dass er, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer die Wahrheit sagt, folgen sie ihm. Solange ihm niemand überzeugend entgegentritt und er mit seinen Lügen ungestraft durchkommt.
If you are able to lie and go unpunished for it.
Gefolgschaft gewinnt oft, wer Stärke demonstriert, indem er seinen Standpunkt permanent wiederholt und andere unterdrückt. Nach dieser Methode verfahren Populisten, auch in Polen. Die rechtsgerichtete Regierung dort hat ein Gesetz erlassen, das eine angebliche Verunglimpfung der polnischen Nation verhindern soll. Danach kann bestraft werden, wer darüber berichtet, wie polnische Bürger im Zweiten Weltkrieg den deutschen Besatzern bei der Judenverfolgung halfen. Um diese historische Tatsache zu leugnen, stützt sich die heutige Regierung ganz raffiniert auf eine andere, ebenfalls belegbare Tatsache, erzählt der jüdische Bürgerrechtler Konstanty Gebert.
Die weitaus größte Zahl von Gerechten, die in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt werden, weil sie Juden geholfen haben, sind Polen. Das stimmt. Aber die Regierung tut so als Folge daraus, dass die Mehrheit der Polen auf Seiten der Juden stand. Das Gegenteil war der Fall. Die meisten haben ihre jüdischen Mitbürger an die Besatzer ausgeliefert. Verrat war der Normalfall.
Aber so genau darf die Wahrheit nicht mehr dargestellt werden. Und deshalb kann die Regierung mit der halben Wahrheit lügen. Im Internet sind die historischen Fakten natürlich trotzdem noch verfügbar. Doch ob ein User sie dort findet, hängt häufig von den Algorithmen der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen ab. Und die sind alles andere als an Wahrheit und Glaubwürdigkeit orientiert, beklagt Olaf Steenfart von der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen.
Wenn man das richtig versteht, dann ist das Hauptkriterium, so wie diese Algorithmen funktionieren, Engagement. Also im Prinzip den Nutzer möglichst lange auf der Seite zu halten und da nun einmal leider Verschwörungstheorien und gar nicht mal Lügen, aber halbfalsche Informationen oftmals einfach sexier sind und attraktiver, passiert einfach automatisch das, dass eben die sehr viel komplexere Wahrheit, die vielleicht in die andere Richtung zeigt, untergeht.
Die Zeiten, in denen kritische Intellektuelle oder Journalisten Meldungen und Meinungen aussortieren konnten, weil sie nicht plausibel erschienen, seien vorbei, bekräftigt Michael Butter. Redaktionen, Universitäten oder Behörden besäßen für einen großen Teil des Publikums keinen Vorsprung mehr in Sachen Glaubwürdigkeit.
Ich glaube, es ist einfach viel leichter heutzutage, wenn man vage Zweifel an offiziellen Erklärungen hegt, verschwörungstheoretische Gegenerzählungen zu finden. Vor 30, 40 Jahren mussten sie viel Zeit und Geld in die Hand nehmen, um irgendwelche Bücher zu bestellen. Und das hat vielleicht nicht jeder gemacht. Heute googeln sie einmal und sofort sind sie Teil einer Gegenöffentlichkeit, in denen diese Erklärungen absolut wahr sind, absolut gelten und wo sie ganz schnell den Eindruck kriegen können, das denken unglaublich viele Menschen, also muss es ja wohl stimmen.
Die Glaubwürdigkeit etablierter Institutionen hat gelitten. Das Bedürfnis nach Orientierung ist geblieben, wenn nicht sogar gewachsen. Ein besseres Umfeld können sich Verschwörungstheoretiker kaum wünschen.